Ja, die gibt es in der Tat. Jede Diktatur ist im Ordnungsschaffen effizienter und im Enteignen der Bürger auch. Da fragt sich, warum die Demokraten überhaupt die Frage nach den Vorteilen einer diktatorischen Ordnung stellen. Sind sie verrückt? Wollen sie ihre Niederlage, wollen sie sich enteignen lassen? Ja, das wollen in der Tat sehr viele. Sie wollen ihren politischen Eigensinn gegen ein stabiles, ewiges Eigentum eintauschen. Sie wollen politische Privatleute werden. Die nannte man im alten Griechenland Idiotes. Idiotes waren Leute, die nur im Privaten lebten und sich nicht an der Demokratie beteiligen durften. Warum? Weil sie sich politisch nicht wehrten oder nicht wehren konnten, weil sie keine Vollbürger waren. Sie wurden von den Gierigen und von den Tyrannen enteignet. Zunächst am politischen Eigensinn, dann am materiellen Eigentum. Das ist heute nicht anders.
Und was machen die Bürger falsch?
Ich meine, auch hier verwechseln die Bürger in der Debatte um unsere Demokratie Ursache und Wirkung. Wer ursächlich nichts vom Streit um seine Rechte wissen will, der kann sich dann nicht wundern, wenn er um sein Eigentum gebracht wird. Es ist kein demokratischer Skandal, es ist eine bürgerliche Idiotie, wenn viele nach den Führern rufen, die ihnen den politischen Eigensinn abnehmen. Es ist eine bürgerliche Idiotie, wenn viele sich lieber von einer Frau Le Pen, von einem Herrn Erdogan oder gar von einem Herrn Putin enteignen lassen wollen. In den Demokratien Osteuropa hat dieser idiotische Gedanke zu illiberalen Demokratien geführt. Das ist ein Armutszeugnis für jene Bürger, die keine Demokratie mehr wollen. Denn am Ende verursachen sie nicht nur ihre Enteignung, sie reißen uns alle durch ihre politische Dummheit in denselben Abgrund der Diktatur. Wie verläuft dieser Destruktionsprozess also? Zunächst muss man sagen, jede Tyrannis kommt auf leisen Pfoten und nutzt doch den großen Krach. Die Unordnung muss groß sein, so groß, dass der kleinmütige Bürger in seinem Traum nach Ruhe in den Ruf nach Ordnung einstimmt. Nun beginnt der zweite Akt. Die Tyrannis eröffnet das Spiel mit einem verführerischen Versprechen. Der Sirenenruf ist verlockend. Ihr braucht euch nicht mehr um Demokratie zu kümmern. Um nichts mehr übrigens. Übergebt uns euer Eigentum. Wir sorgen dann schon souverän für die Regelungen der Regierungsgeschäfte. Das sind für die Regierungsfaulen Angebote, die sie nicht ausschlagen können. Danach folgt der dritte Akt, in der die ordentliche Diktatur schon beginnt, unordentlich zu werden. Wegen der fehlenden Kontrolle reißt normalerweise schon hier die Korruption ein. Die Neumächtigen bereichern sich, erst langsam, dann schamlos, schön zu beobachten im Falle der Familie Erdogan, die sich über Sohn und Schwiegersohn an den Staatsaufträgen der Türkei bereichert. Hier stoßen wir auf die leisen Pfoten, auf denen sich die Tyrannis in die Macht schleicht. Das Eigentum der Bürger enteignen, dazu eine Clique im Staatsapparat und im Parteiapparat bilden, die dann den Bürger über Wahlen aus der Mitte-Regierung drängt, so wie Putin das gemacht hat. Die Wahlen werden unter dem Slogan für die Ordnung und gegen die ausländischen Feinde geführt, wie Orban das vorgeführt hat. Ist das dann gelungen, so landet der bürgerliche Eigensinn bei der stärksten Partei, bei derjenigen, die als autoritäre Fraktion im Parlament auftaucht. Sehr gut zu sehen bei der PiS in Polen. Schließlich wird die Verfassung umgebaut, wie jetzt in der Türkei. So hat es Putin in Russland vorgemacht. Dort herrscht eine Clique von Oligarchen. Das ist der östliche Weg der Enteignung der Völker und der Umwidmung der Demokratie in die Präsidialdiktatur.
Wie kommt dann die Tyrannis in die Demokratie? Gerade bei uns im Westen sind die nicht eigentlich schon viel weiter?
Das habe ich allerdings auch geglaubt. Aber es gibt keinen demokratischen Automatismus. Es fragt sich nun, wie enteignet die Tyrannis im Westen die Bürger? Wie werden sie bei uns um ihren souveränen Eigensinn gebracht? Im Westen schleicht die Tyrannis auf den leisen Pfoten der Massenmedien an die Macht. Der Berlusconismus hat diese Methode genutzt und perfektioniert. Im Massenkonsum von Banalität und Brutalität angekommen, bemerkt der Bürger nicht, dass ihm ihr Eigensinn schwindet. Durch die Leichtigkeit der Unterhaltung wird er abgehalten vom anstrengenden Denken über Gesetze. Die Entwöhnung von Anstrengung führt zur Gewöhnung an ein dekadentes Leben im Genuss von Nichtigkeiten. Auf diesem Wege und mit dieser Methode wird das Bürgerbewusstsein entkernt. Der Kern des Bewusstseins verfällt mit der Fähigkeit zur Differenzierung. Sie wird zerstört. An ihre Stelle wird ein banaler Sexismus geboten. Jetzt ist die Masse der Bürger entpolitisiert. Wer so entpolitisiert ist, der ist eigentlich schwach. Wer schwach ist, ist ohnmächtig. Und wer ohnmächtig ist, wird leicht wütend auf die Mächtigen. In diesem Falle sind es diejenigen, die ihm seine Ohnmacht vorhalten. Das sind die kritischen Demokraten, wir. Denn zur Demokratie gehören Bürger, die sich ihres Verstandes bedienen können, wie Kant sagt, um sich selbst zu regieren. Wenn die Demokraten die unvernünftigen Bürger kritisieren, weil sie an der Organisierung ihres Vorteils nicht teilnehmen können oder wollen, dann tritt ihnen die ganze Wut der ohnmächtig Gemachten entgegen. Die Wut auf die Macht der Vernunft. Man möchte nicht schwach sein, nicht der Schwachheit überführt werden, das vor allem nicht. Auch wenn man es ist, möchte man stark erscheinen, gerade weil man im Geheimen weiß, dass man schwach ist und von den Führern abhängig. Wer diese Fata Morgana zerstört, dem schlägt die ganze Wut der Entlarvten entgegen. Die Wut auf die Vernünftigen ist das stärkste Mittel auf dem Weg der Entkernung des Bürgerbewusstseins. Sind die Bürger an die Leichtigkeit der Banalität gewöhnt, so sind sie der Anstrengung entwöhnt, sich für ihre Interessen einzusetzen. Eine Hilflosigkeit greift in ihnen um sich. Jeder Aufruf, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, stellt sie vor die Tatsache ihrer verlorenen Fähigkeit zur Selbstlenkung. Die Unterscheidung von guten und schlechten Interessen ist ihnen nicht mehr möglich. Zu anstrengend, nicht unterhaltsam vor allem. So weit abgestiegen können jene Bürger sich nicht mehr für sich selbst einsetzen. Die Wut auf den Verlust schlägt in den Hass gegen jene um, die den Finger auf die Bürgerschwäche legen. Wer will schon gerne als Schwächling dastehen? Wer will nicht als Tatmensch anerkannt werden, wenigstens ein Macho sein? Das möchte man sein. Am Machismo mitspielen, in der Identifikation mit den großen Machos. Das Spiel gegen das Selbstbewusstsein der Bürger hat Berlusconi auf diese Weise gewonnen. Panem et circenses, Brot- und Zirkusspiele, das war die Art und Weise, mit der es Berlusconi gelang, die unkultivierte Hegemonie über das Bürgerbewusstsein der Massen der italienischen Mäler zu gewinnen.
Sagst du damit nicht, dass der Berlusconismus die Vorlage für den Trumpismus war?
Ja, das meine ich. Ob der Berlusconismus nun die Vorlage für Trump bewusst oder unbewusst war, ob beide nur auf den Stillstandswunsch der Bürger in bewegten Zeiten instinktiv als Machtmenschen reagiert hat. Auf alle Fälle fällt auf, dass es eine verblüffende Parallele der Medienpräsenz von beiden gab. Ihr Erfolg beruht hier wie dort auf dem Wunsch der Massen nach politischer Entlastung, nach autoritärer Lenkung und Banalität. Dazu gehört auch bei Trump der Sexismus. Den autoritären Wunsch nach Entpolitisierung durch Banalität folgt bei ihm ein Dritter, der nach der Rückkehr in die gute alte Zeit vor der Globalisierung und der Digitalisierung. gegen diese Hauptursachen der Veränderung der Welt in der digitalen Welt wird in Italien und in den USA die Flüchtlingsfrage ein vollkommenes Folgeproblem zur Hauptproblematik gemacht. Hier stoßen wir nun auf das falsche Wollen. Wir sind Weltbürger, die keine Weltbürger sein wollen, obgleich wir es doch sind. Warum wollen wir es nicht sein? Ganz einfach, weil wir gelernt haben, die Trumpisten eingeschlossen, die Probleme dieser Welt nur auf die Provinzebene zu führen und dort lösen zu wollen. Das aber geht nicht. Jeder Tag und jedes Weltproblem zeigt uns die Absurdität dieser Realitätsverweigerung. Statt dieser Tatsache ins Auge zu sehen, flüchtet die Masse der Bürger zurzeit weltweit in den egoistischen Provinzialismus. Damit kann man bei unseren Weltproblemen nur scheitern. Dieses Scheitern auf großer Bühne können wir in den USA beobachten. Es hat sich dort eine Allianz gegen das amerikanische Volk gebildet. Außenpolitisch bestand diese Allianz aus der verblüffenden Kooperation zwischen Trump und Putin, die im Augenblick natürlich in die Versenkung geführt worden ist durch die grundsätzlichen Gegensätze der amerikanischen und russischen Interessenspolitik, vor allem im Nahen Osten. Trotzdem war verblüffend, dass es gerade vor und nach der Wahl Trumps zum Präsidenten diese Kooperation und diese Zusammenarbeit gab. Während also die Demokraten schliefen und träumten, hat sich hinter ihrem Rücken eine reaktionäre Weltinnenpolitik gebildet. Eine Allianz, von der wir im Traum nicht dachten, sie käme jemals zustande.
Lora München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Lieber Xaver, hier schließt sich nun meine zweite Frage an. Können wir Demokraten die Enteignung unseres Eigentums und unseres Eigensinnes verhindern?
Ja, lieber Istvan, ich denke, das können wir allerdings unter einigen wichtigen Bedingungen. Wir müssen zuerst lernen, dass es ein Zusammenspiel der Autokraten dieser Welt auf ökonomischer und politischer Ebene gibt. Es ist notwendig, dass wir Aufklärung über dieses Faktum zustande bringen und klar machen, dass wir sonst als Demokraten diese autoritäre Politik erleiden werden. Notwendig ist also eine Anleitung zur Selbstgestaltung von Politik. Aus der Einsicht über die Enteignung kann die Notwendigkeit eines Denkens entstehen, zu den wirklichen Ursachen vorzudringen. Handeln, um das eigene Leben wieder zu gestalten, das heißt heute zu lernen, die Nebenprobleme von den Hauptproblemen zu trennen. Probleme erkennen, um Lösungen zu entwickeln. Diskutieren wir zuerst den Weg der Bürgerenteignung, die destruktive Methode des Erleidens, was viele Bürger eigentlich machen, aber nicht machen sollten. Hier müssen wir die Umkehrung verstehen. Die materielle Enteignung ist abhängig vom Gelingen der politischen Enteignung des bürgerlichen Eigensinnes. Das habe ich, lieber Istvan, oben schon dargestellt. Und umgekehrt, die politische Enteignung der Bürger bildet die Voraussetzung für ihre materielle Enteignung. Beides gelingt nur, wenn die Autokraten diese Politik den Bürgern als Gewinn an Freiheit von Politik verkaufen können. Dieser Prozess entscheidet sich im Streit um die geistliche Vorherrschaft, um die kulturelle Hegemonie, wie das. Beobachten wir diesen Prozess der Enteignung, wie er heute in Russland und China, in den USA, der Türkei, Ungarn, Polen und Italien bis hin zum Brexit abläuft. Zuerst bilden die Milliardäre in bestimmten Industrien Oligopole. Diese wenigen Großunternehmen beherrschen dann die Industrie und manipulieren zuerst die Preise, um dann die Bürger zu enteignen. In Russland verlief dieser Prozess in der Jelzin- und Putin-Zeit über die Privatisierung des Staatseigentums. Da hofften die Bürger noch, vielleicht bringen sie wenigstens Ordnung zustande. Sie wollen ja ihren Nutzen genießen. Das war aber ein fataler Irrtum. Das führte nämlich am Ende zu einem politischen Machtmonopol. In der Sowjetunion war das die Einparteienherrschaft der Kombinate und Monopole. Monopole zerfallen diese Monopole zerfielen wegen ihrer Ineffektivität und stürzten dann in den Abgrund der Korruption. Der Fall setzt sich fort. Die Reststaatlichkeit wurde zum Opfer von ehemaligen Strippenziehern. Nach der Implosion des Sowjetsystems und dem Zusammenbruch der Reste des Rechtssystems haben die Geheimdienstler die Macht in Russland übernommen, mit den Oligarchen zusammen. Wir haben es dort mit einer vollständigen Systemtransformation zu tun, mit einem oligarchischen Tyrannismus. Diese oligarchischen Tyrannen verstehen sich prächtig mit den US-Milliardären um Trump, weil Biden sehr viel an guten Geschäften auf Kosten der ohnmächtigen Bürger liegt. In den USA sehen wir im Ölsektor und der Fracking-Industrie gegenwärtig einen Prozess mit ähnlichen Ergebnissen. Wenige Großunternehmen, Oligopole, zerstören die Natur und werden reich, viele Bürger arm. Bis der ohnmächtige Bürger seine ökonomische Enteignung bemerkt, ist sie meist schon geschehen und wäre nur noch durch eine demokratische Revolution aufzuhalten. Für eine politische Korrektur, so viel zeigt die jüngste Geschichte der Demokratien, ist es dann oft schon zu spät. Die ökonomische Enteignung an materiellen Dingen folgt dann die Enteignung am politischen Eigensinn. Das heißt heute America First und zeigt sich in den USA als den Kampf zweier Ökonomien. Die digitale Dienstleistungsgesellschaft, Google, Amazon, Apple, kämpft mit der fossilen Industrie, Öl, Stahl, Bau und Rüstung. Beide Felder überkreuzen sich dabei. Der Frontverlauf von religiöser Wahrheit und demokratischer Zivilgesellschaft hat das amerikanische Volk in zwei Lager gespalten. Sie haben keine gemeinsame Sprache mehr. Während die religiösen Republikaner von göttlicher Lenkung in den Regierungsgeschäften sprechen, sind die Demokraten von der Gesetzgebung des amerikanischen, des souveränen Volkes überzeugt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eines ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, die Frage nach der Unabhängigkeit der Justiz im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ausnahmezustand. Liebe Hörerinnen und Hörer, mir sind an dieser Stelle zwei Phänomene in der jüngsten amerikanischen Geschichte besonders wichtig. Die Unabhängigkeit der Justiz im System der Checks and Balances wurde mit dem Florida-Urteil des obersten Gerichtes vom Jahre 2000 bereits schwer beschädigt. Mit der Drohung des Aufruhrs wurden verlorene Wahlen vor dem obersten Gerichtshof in Siege umgelogen. So der Sieg von Bush Jr. gegen Al Gore im Jahre 2000. Die Nachzählung der Stimmen aus den Wahlkreisen Floridas wurde verboten. Der Wahlsieg der Republikaner wurde höchstrichterlich anerkannt. Das war der Sündenfall in den USA. Das höchste Gericht entmachtete das souveräne Volk, bewirkt durch die Drohung der radikalen Minderheit mit dem Aufstand. Der Ausnahmezustand, die Erklärung des Ernstfalles, war damit eingetreten. In ihm wählt nicht das Volk. Die Gesellschaft wird durch eine maßgebende Gruppe nach Freund und Feind eingeteilt, wie Carl Schmitt das für den Nationalsozialismus exerziert hatte. In der vollkommenen Tyrannis legitimiert sich die Machtergreifung einer Gruppe durch die Gefahr für die Einheit des Staates. Er muss gerettet werden. Dazu darf sie, diese Organisation oder diese Gruppe, das Recht beugen und die Gerechtigkeit außer Kraft setzen. Die maßgebliche Einheit gegen das Volk und seine Bürger war im Faschismus die Partei. Der höchste Wille war der des Führers. Politisch ist der Prozess der Entmachtung der amerikanischen Bürger soweit noch nicht fortgeschritten. Senat und Repräsentantenhaus sind in den USA noch nicht entmachtet, aber die Entmachtung ist weit fortgeschritten. Der Kampf für ein bürgerliches Selbstbewusstsein und für die freiheitlichen Werte der US-Verfassung ist ein wichtiger Teil des neuen weltweiten Kulturkampfes. Das Innerste der Demokratie, der Streit um ihre Werte, wird ausgetragen auf der äußeren Ebene. Die Veränderung der Welt der Dinge. Auf dem Boden dieser Ablenkung entsteht die Wut. Die Wut gegen die Zeichen der Veränderung, die man als Bürger leugnen will. Die Leugnung der Wirklichkeit ist die Basis von Trumps Fake News. Das ist die Basis des neuen Kulturkampfes, der hierzulande konservative Revolution heißt. Seine Wirkung verursacht eine gigantische Umlenkung der Wut. Sie richtet sich nun gegen die armen Flüchtlinge, die mit den armen Weißen um die Arbeitsplätze streiten. Der zweite Teil der Wut entspringt dem zahlenmäßigen Verlust der Bevölkerungsmehrheit in den USA. Die weiße Gesellschaft der Nordeuropäer fürchtet die Überschwemmung durch Andersfarbige, wie Trump das genannt hat. Auf diesem Feld spielt der neue Kulturkampf als ein Streit um die kulturelle Identität.
Lieber Xaver, zum Schluss die vielleicht wichtigste Frage. Was ist zu tun? Was können wir tun?
Lieber István, wir können viel tun, wenn wir etwas tun wollen. Dieses Wollen ist wichtig, weil es der Ausgangspunkt ist für eine neue Wirkungsweise, die dort ansetzen muss, wo wir die alten Ursachen offenlegen und in der Umkehr der Ursachen Wirkungen beschreiben, die von uns ausgehen sollen. Wir brauchen eine neue Wirkungsweise, die auch eine neue Welt verursacht. Das Ende jedes Prozesses ist in diesem Denken der neue Anfang. Zweitens, wir sollten begreifen, dass Weltprobleme nur gemeinsam zu lösen sind. Small is beautiful, das kennen wir alle von Schumacher, muss heute heißen, im Regionalen erkennen, dass wir vom Globalen betroffen sind. Weshalb wir in der Nähe von uns die Weltpolitik und Ökonomie zu machen haben. Beautiful, wunderbar ist es, global zu denken, in der Nähe zu lokal auftretenden Problemen. Drittens, weil uns das Handeln in dieser Welt längst zu einer Umkehr veranlasst hat, sollten wir erkennen, dass wir in unserem Handeln diese Umkehr sind. Alle unsere Aktionen sind im Welthandel als ein Handeln in der Welt eingebunden. Das führt zu einem vierten Punkt. Wir machen überall Weltpolitik und Weltökonomie, weil jede Politik, die lokal ist, globale Auswirkungen hat. Deshalb auch der Satz, alle Innenpolitik wirkt global, alle Außenpolitik wirkt lokal. Die neue Wirkungsweise ist eine Realität. Sie zu verstehen führt zur Entlastung, nicht zur Belastung. Warum? Weil wir sehen können, dass die Änderung im Kleinen Großes bewirkt. Das Bewusstsein der Hilflosigkeit entsteht bei den gutwilligen Bürgern deshalb, weil sie glauben, nur die große Politik, gemacht von großen Tatmenschen, bewirkt die Veränderung der Welt. Tatsächlich liegt durch ihr falsches Denken ein weites Feld brach. Das Feld der Welt, der vielen kleinen Ursachen, die Großes bewirken, die große Wirkung, die sich aus vielen scheinbar kleinen Aktionen zusammensetzt. im Umweltschutz und der Sozialpolitik, in der Nachbarschaftshilfe und der Finanzberatung, in der Friedenspolitik, überall haben wir Beispiele, in denen die Weltgemeinschaft schon erfolgreich war. Fünftens, durch diese Handlungen im Kleinen, die große Auswirkungen haben, entsteht ein bewundernswerter Weltzusammenhang. Eine Weltinnenpolitik hat die Welt im Auge, wie sie sich als Ganze durch unser Tun verändert. Eine Welt, die wir in unserem Innern nicht mehr verdrängen müssen, weil wir jetzt wissen, dass wir sie als Wirkende verändern können. Eine solche Welt kann nur in unserer Vorstellung geboren werden. Sie befreit uns vom Albtraum der Passivität. Sechstens, weil wir durch globales Handeln im Regionalen keine Probleme verursachen, sondern Lösungen bewirken, sind wir nicht mehr hilflos. Wir stehen nicht in einer bodenlosen Welt. Wir verstehen dann, dass wir die Last der Welt in die Lust zur Schöpfung verwandeln können. Wir machen ja in jedem Augenblick als Konsumenten und Produzenten Weltinnenökonomie. Wir sind in jedem Moment am Weltklima beteiligt, ob es besser oder schlechter wird, liegt auch in unserer Hand. Vom Umweltschutz zur Umweltschaffung. Siebtens, wir sind ständig in die Weltfinanz eingebunden. Jeder ist an der Korruption und an seiner Bekämpfung beteiligt, lässt sich bestechen oder lässt Bestechung zu. Achtens, wir sind an der Erzeugung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit beteiligt. Das formale Recht und jede Menge Paragraphen gibt es in jeder Diktatur. Nur die Demokratie bringt im Streit um Eigentum und Eigensinn Gerechtigkeit hervor. Wir sind in der neuen Welt die Wirkung und wir verursachen Veränderung. Veränderung beginnt im Kleinen, weil das Kleinste mit dem Größten zusammenhängt. Weil wir längst eine Weltinnenpolitik haben, aber diesen Zusammenhang und die Wende nicht begreifen, stecken wir in der Politik als Außenpolitik noch immer fest. Der weltweite Pessimismus wurzelt in der Vorstellung einer fernen Welt. Das ist der entscheidende Irrtum, dem wir unterliegen. Die Welt ist nicht nur nahe, die Welt geht bei uns ein und aus und aus und ein. Wir sind jeden Tag dabei, eine neue Welt zu schaffen, aber wir müssen diese Welt in unserer Welt zur Welt bringen. Zum Schluss, alle Innenpolitik ist global, alle Außenpolitik wirkt lokal. Das heißt, für den Weltbürger, der wir heute sind. Wir sind überall zu Hause, wir haben überall dort eine Heimat, wo wir uns um die Welt als Bürger einer befreiten, schöpferischen Demokratie bemühen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld und wünsche Ihnen einen schönen Abend.